Herzlich willkommen zu Food Intentions, eurem Genuss-Podcast, präsentiert von Horl.
In der heutigen Folge sprechen wir über Favorite Weinmomente, eine kulinarische Tour mit dem Porsche inklusive ungewollter 2.500 € Champagnerrechnung und warum unser Gast neulich fast aus dem Restaurant geworfen wurde. Hey, ich bin Alex, Musiker, Unternehmer, Genießer und euer Host hier bei Food Intentions. Flasche auf, Beine hoch, Jingle ab. Chef, Ästhet, Connoisseur des guten Lebens, Master of Synergieeffekte, Musiker, Künstler, Geschäftsmann und hauptberuflich Konzepter und Fotograf. Herzlich willkommen, Markus Ruf.
Moin.
Irgendwie schaffst du es, aus Momenten Ideen zu generieren, aus Ideen Konzepte zu entwickeln und aus Konzepten Visionen entstehen zu lassen, die jeden Beteiligten mitnehmen und begeistern. Bevor wir darauf eingehen, was hat denn dich zuletzt persönlich so richtig begeistert?
Ich war letztes Wochenende in der Fondazione Prada in Mailand. Mhm. Und das war mal wieder so ein Moment von Sekunde 1 bis zum Schluss einfach geflasht. Ne? Wir sind ja hier ein bisschen verwöhnt von der Schweizer Museenlandschaft, aber das ist schon nochmal ein anderes Kino halt da unten.
Ne? Also du wohnst hier auch im Dreiländereck, das muss man dazu sagen, vielleicht sehr, sehr nah zur Schweiz, bist viel im Vitra-Museum wahrscheinlich unterwegs, viel in der Fondation, viel ja. Im Tangeli oder so. Aber das war nochmal ein anderes Level.
Gut, ja, also wenn man weit werfen kann, schmeißt man von hier in die Schweiz und ja. Nach Frankreich. Mhm. Und das war halt einfach gut, da steckt auch gut Kohle hinten dran. Ne? Also es ist nicht so, dass das irgendein Museumsverein sich abspart, sondern da ist einfach auch Potenzial da. Ne?
Und aber dann nimm uns mal kurz mit, was genau können wir uns vorstellen? War es eine Ausstellung?
Es ist ein altes Brauereiareal, was die halt mit viel Geld umgebaut haben. Es gibt so eine Resident-Ausstellung und dann halt auch irgendwie jetzt aktuell gerade eine Wes Anderson-Ausstellung.
Oh, geil.
Und halt einfach viel verstörender Shit, ne? Also klassisch modern. Es gibt immer wieder die Situation, dass man die Skulptur anschaut und merkt, ich blick's nicht, bin ich dumm, ja. Bin ich zu alt oder bin ich einfach schwer vom Begriff. Und dann geht's bei mir eigentlich eher darum, dass ich jetzt nicht irgendwie auf den Ausdruck der Skulptur achte, sondern einfach so, wo bin ich da, check ich das Ganze, hab ich noch den Anschluss. Ne? Mhm.
Und wie machst du es für dich fest, ob du einen Anschluss hast oder nicht?
Indem ich meine Frau frage, ob sie es verstanden hat.
Weil sie TikTok hat und alles checkt.
Nein, wir sind halt so ein bisschen auf unterschiedlichen Gehirnhälften unterwegs, würde ich sagen. Also sie ist ja im Projektmanagement tätig, ich bin halt der flippige Kreative. Ne? Und das ist eine ganz gute Rückversicherung, so, weil man ja da mit zwei Gehirnhälften denkt oder sieht. Ne? Man muss sich das vorstellen, es war ein leerer Raum und dort war ein Anker, an dem eine Hand hing. Und es war eine Skulptur, also ein kleines Schaubild und dort war eben diese Hand und der Anker und ein Wandgemälde.
Okay.
Das hat der Künstler aber in real weggelassen. Ne? Und es war ein Abfluss in dieser kleinen Skulptur und natürlich hast du in diesem Raum den Abfluss gesucht, der war aber nicht da. Ich wusste ja klar, der will durch das Weglassen was erzeugen. Du kommst dann in den nächsten Raum und dort war nur der Abfluss. Mhm. Na, und das hat sie unfassbar aggressiv gemacht und ich fand es halt cool, ne? weil das auch Tätigkeit unseres Arbeit, also sagen wir mal Kern unserer Arbeit ist, Sachen bewusst wegzulassen, ne? Emotionen zu erzeugen durch Dinge, die man nicht sieht.
Was kann man denn beim Fotografieren weglassen, um eine Emotion stärker zu gestalten? Also musst du Sachen aus dem Bild nehmen? Musst du das Licht anders setzen? Was ist da so ein guter Faktor, um zu sagen, weglassen ist vielleicht mehr?
Es geht eigentlich darum, dem Betrachter in dem Moment ein Gefühl zu entlocken. Also wenn man jetzt ein Beispiel hat von einem Tisch mit einem Stuhl, der da steht und man hat einen Lichteinfall und ich möchte damit eigentlich zeigen, dass dort gerade eine Person saß, ne? Dann kann ich allein durch die Stellung des Stuhls zeigen, ist die gerade aufgestanden, ist die schnell aufgestanden, hat die sich Zeit gelassen, ne? Durch das Licht kann man das Ganze noch dramatischer gestalten. Also wir haben quasi mit ganz wenig Mitteln die Möglichkeit, eine Emotion und eine Dramaturgie zu schaffen. Und das interessiert mich sehr. natürlich interessiert mich auch das Gegensätzliche, einfach draufzuhalten, schnell zu sein, blitzen, gar nicht an solche Sachen zu denken, aber ja. Es geht so ein bisschen um das Wechselspiel in der Gestaltung, ja.
Ich habe dich ja eingangs als Connoisseur des guten Lebens angekündigt. Da muss man erstmal sich selber fragen, was ist das gute Leben? Also was ist das für jeden Einzelnen? Was gehört da dazu? Welche Balance braucht man da? Wenn man sich dein Instagram-Profil anguckt, dann fällt einem auf jeden Fall auf, dass für dich da in guten Hotels abzusteigen auf jeden Fall dazugehört. Aber du bist jetzt ja nicht jemand, der sich einfach ein Zimmer bucht und an deinem Spa-Bereich abhängt, sondern du kontaktierst die Hotels und versuchst da auch so ein bisschen so einen Deal einzugehen und sagst, ich erbringe für euch eine Leistung und als Gegenleistung möchte ich hier absteigen. Wie genau machst du das und warum ist das für dich so vielleicht der moderne Ansatz zu arbeiten?
Um dir die Magie ein bisschen zu entziehen, was wird der Hotelier sonst mit dem Zimmer machen, wenn ich nicht drin schlafen würde?
Ich sage jetzt mal, wenn es ausgebucht wäre, ja, aber das sind die meisten Hotels.
Eben, das ist so ein bisschen die Krux, ne?
Also aber ist ein guter Tipp vielleicht.
Seine Einlage ist oft die Putzfrau am nächsten Morgen, die den Scheiß wieder aufräumt, ne? Aber ich habe das durch die Jahre, also wenn du nochmal einen Schritt zurück, um auf deine Frage einzugehen, Fotograf geht auf ein Hotel zu, mit in einer, sagen wir mal, ein bisschen devoten Haltung, weil das Hotel ihn noch nicht kennt, dann ist das eigene Gefühl für die Währung, ich bin der kleine Fotograf, der coole Bilder macht. Man denkt, man geht in dieses Hotel, ein wahnsinniges, riesiges Hotel, immer ausgebucht, ich muss eigentlich hinkriechen und betteln. Ne? Es ist oft aber wirklich so, dass die Hotels mega happy drüber sind, wenn sie nicht den Imagefotografen da haben, sondern jemand eine Momentaufnahme sieht. Und wir hatten das auf den Malediven gerade, wo wir in drei Hotels waren, wo wir die Fotos am Schluss gezeigt haben und die Marketingleiterin fast in Tränen ausgebrochen ist, ne? Weil sie meint, wir haben hier zum Teil 12-köpfige Crews, ne? die ein Fotoshooting arrangieren und am Schluss haben wir ein Abbild von dem, wie wir es eigentlich nicht wollten. Ne? Und ihr seid da zu zweit mit einer billigen Kamera rumgerannt und habt eigentlich die Momente eingefangen, die wir so nicht hätten uns wünschen können, ne?
Ich glaube, das ist jetzt eine sehr gute Überleitung, weil einen Kunden zu überzeugen ist das eine. Und das ist vielleicht auch im Zweifelsfall die einfachere Aufgabe, aber gerade im visuellen oder gerade auch im musischen Bereich, du machst auch Musik, wie definierst du für dich, wann was fertig ist?
Sagen wir mal so, den größten Luxus, den ich mir gönne, ist Objektivität. Mhm. Und zwar nicht von meinen Kollegen, nicht von meiner Frau, sondern ich bin auch in einem Coaching drinnen, ne, wo es quasi darum geht, seit Jahren sich nicht nur als Mensch weiterzuentwickeln, sondern auch als Kreativer, als Unternehmer. Ne? Und da ist dieses Loslassen ein ganz großes Thema. Ne? Mhm. Und sich auch Freiräume zu schaffen, überhaupt Energie zu haben, loszulassen. Das ist nämlich, ich war gestern mit einem Kumpel essen, der kurz vor einem Burnout stand und der hat mir erzählt so, hey, kleiner Tipp, weißt du, was ich jetzt mache? Ich stelle mein WhatsApp und mein Handy auf leise, kann ich viel besser entspannen. Ne? Sag ich, Alter, das ist ein verdammter Witz, du lügst dir in die Tasche. Ne? Also so, wenn du richtig loslassen willst, dann musst du dich erstmal wieder finden. Mhm. Ne? Also du musst erstmal wieder Zeit zu haben. Wie bin ich denn überhaupt, wenn ich nicht gestresst bin? Mhm. Ne? Also loslassen hängt sehr viel mit deinem Energiereservoir zusammen, das du hast, um überhaupt loslassen zu können. Vorher mal erwähnt, wir haben im Jahr 2 Monate komplett zu. Ja. Ne? Also wo ich mich drauf besinne, wie bin ich als Mensch? Ne? Wie kann ich mein System komplett runterfahren? Mhm. Und ich stelle mir die Frage gar nicht mehr so oft, weil ich weiß, in 3 Monaten habe ich wieder 1 Monat frei, habe ich 6 Wochen frei. Ne? Also ich komme zum Glück nicht mehr so oft in so Situationen, dass ich mir jetzt irgendwie doch nochmal ein Ticket für einen Yogakurs rauslassen muss, um zu entspannen. Ne?
Aber logischerweise hat jetzt nicht jeder den Luxus, sagen zu können, ich gehe jetzt alle paar Monate mal einen Monat raus.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist das auch schon mit Antwort auf die Problematik. Ne? Ja. Also vielleicht sind wir es ist ein bisschen tiefgreifend und wir gehen jetzt gleich zum nächsten Thema, aber vielleicht sind wir als Mensch noch nicht dafür gemacht, konstant, nonstop am Limit nur abzuliefern.
Das ist genau das Problem. Also wenn du mal zurückgehst, um jetzt nochmal dieses banale Thema, das für mich aber sehr wichtig ist, Urlaub, Regeneration anzugucken. Mhm. Ich stelle die Behauptung auf, dass Menschen sich seit ihrer Kindheit noch nie gespürt haben, Und zwar unter dem Aspekt, wie bin ich, wenn ich entspannt bin?
Ja.
Ne? Also du hast mal 3 Wochen Urlaub, aber ab Tag 1 hockst du schon im Flugzeug und gehst irgendwo hin und fügst dir anderen Stress zu, positiven Stress auch. Ne? Aber so, ich habe ein wahnsinniges Erlebnis, da bin ich mit meiner Frau ins nächste Kaff gefahren und wir haben in dem Ort gemerkt, dass wir die irgendwas vergessen haben zu Hause. Und sie anzugucken und zu merken, so, hey, komm, wir fahren, scheiß drauf, fahren wir halt kurz zurück, ne? Wo ich genau wüsste, 3 Wochen vorher wäre ich geflippt.
Auto ist auch eine gute Überleitung, weil da möchte ich jetzt mal ins metaphorische Lenkrad greifen und mal eine scharfe Kurve ziehen.
Alter, metaphorisches Lenkrad.
Ins rhetorische Lenkrad. Denn das hast du nicht erst einmal geschafft, sondern schon ein paar Male, aber einmal ganz besonders, wo du auch mich mit einer Vision sofort angezündet hast, ne, und sofort mitgenommen hast. Und in meinem Kopf ist es unter dem Stichwort Porsche-Trip abgespeichert. Wir waren zusammen hier im Dreiländereck unterwegs. Du hast da Gastronomen, Hoteliers, DJs, Weingüter, alle gemeinsam auf eine Reise geschickt, alle 3 oder 4 Tage, Abende lang an einen Tisch gebracht und daraus dann einen Roadtrip, ein Fotoband, aber auch Kundenprojekte und noch irgendwie eine Geschichte dazu gebaut. Das hat mich so fasziniert. Ich glaube, es war auch eine der ersten solchen Sachen, die du damals gemacht hast. Wie kam dir dazu die Idee? Was waren so die Herausforderungen und wie befriedigend war das, als am ersten Abend alle an einem Tisch saßen und das Ding geklappt hat?
Ja, also ich glaube, das geht auch so ein bisschen auf die, sag ich mal, die primitiven Vorlieben des, ich will jetzt nicht sagen Mannseins, ne, aber es gibt einen großen Konsens und das ist das Auto, die Faszination für das Auto, ne? Und ich hatte damals einfach die Idee, dass man darüber Leute einfach zusammenbringt, ne? Weil du kategorisch ausschließen kannst, jemand, der Porsche scheiße findet, mit dem möchte ich auch nicht rumhängen. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, ich finde es übertrieben, ich brauche es nicht, ich habe es nicht nötig, verstehe ich komplett, aber jemand, der die Faszination dafür nicht versteht, der hat auch keinen Sinn für einen guten Wein.
Okay, das ist schon
mal sehr provokant ausgedrückt. Ja. Ne? Ich will das nicht generalisieren, aber das war damals die Motivation. Ne?
Also das ist schon mal eine Prämisse, aber dann hol doch mal die Leute draußen ab. Was war das Projekt? Also du bist auf einen Porsche-Händler zugegangen und hast das wahrscheinlich irgendwie da gepitcht. Ne?
Genau, also es war damals die Situation, es gab einen Wechsel in einem lokalen Porsche-Zentrum. Mhm. Die Geschäftsführerin kam aus einem ganz anderen Kontext und sie hat Anschluss an die Region gesucht. Ne? Und da ich so mich jetzt mal als Netzwerker bezeichnen würde, habe ich da irgendwie das Gefühl gehabt, man könnte ihr dieses Entree ermöglichen, indem man sie einfach auf eine coole, lockere Art den Leuten vorstellt. Ne? Und dann hattest du ruckzuck, natürlich jeder hat Bock, in einem 911er durch einen Weinberg zu fahren. Ne? Oder du hattest da hunderte von Freiwilligen, die da auch Lust drauf hatten. Und dann ging es eigentlich eher darum zu sagen, hey, pass auf, es ist so ein Tauschhandel, ihr bringt das gute Essen, wir bringen die Autos, ihr kommt danach auf die Social-Media-Seite. Also so ein Gefühl jedem zu geben, be part of it, aber zieh dir auch was raus. Ne? Das war so die Idee.
Also ich habe dir ja auch vertraut, denn du hast mich damals mit einem mir zwar bekannten, aber noch nicht so befreundeten musikalischen Gast in ein Zimmer gesteckt. Das hat auch sehr, sehr gut harmoniert und sehr gut funktioniert. Wir hatten dann nur ein bisschen die Problematik, dass du am nächsten Morgen, also am ersten Morgen einer Nacht in einem Hotel, in einem Schweizer Luxusresort, Rapport stehen musstest beim Hotelchef.
Scheiße, ich erinnere mich, ja. Soll ich es aus meiner Perspektive?
Du kannst es
kurz
gerne mal aus deiner Perspektive erzählen. Genau. Dann muss ich mal gucken, ob ich das korrigieren muss aus unserer Warte noch. Ja?
Also wir waren da so a bunch of young guys halt, ne? Mhm. Also ich glaube, wir waren 8 Leute.
Ja.
Ich den Hoteldirektor in einem Nobelhotel in Gstaad angezündet. Boah, das wird mega geil. Er so, ja, kommt, geil, wir machen ein Riesending, ne? Wir marschieren da auf. Und keiner hat gedacht, dass so eine Verwüstung in dieser Bar auf einer finanziellen Ebene stattfindet. Ne? Also ich weiß noch, wie ich nachts Daten gesichert habe und wusste so, fuck, ihr seid immer noch in der Bar. Ne? Und der Günther, der am nächsten Tag kam, meinte so, hey Markus, war richtig cool, also coole Jungs, aber ein Problem haben wir. Ne? Ihr habt ich weiß nicht, wie viel waren es, 2.500 Euro versoffen, ne? Die edelsten Champagner, ne? Und hey, wir müssen das jetzt irgendwie lösen, das Problem. Ich gebe euch mal morgen einfach so ein bisschen Champagner, den ihr einfach trinken könnt an der Bar halt, ne? Und das Witzige war, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, eigentlich ging es die nächsten Tage gerade so weiter, ne? Weil er gemerkt hat, die sind cool drauf, ne? Und die reißen auch was. Also,
ja, ich glaube, also wir haben uns natürlich an der Bar verausgabt. Also ja. Ich glaube, so deine Darstellung kommt der Realität relativ nah. Aber es hat halt auch jeder alles in die Waagschale geworfen. Ja. Also nicht nur das Hotelpersonal. Also wir haben quasi eine Barschulung gemacht, weil wir gemerkt haben, der Barchef, der da war, der wusste nicht mal, wie die einfachsten Drinks gehen. Yeah. Also haben wir denen quasi noch eine Schulung umsonst gegeben. Da war keine Mucke, also haben wir schnell aufgebaut und da mit dem Klavier was gespielt, noch ein DJ-Pult aufgebaut und für die Leute Mucke gemacht. Sofort kamen halt die fellbeschuhten, reichen Leute da vorbei und haben abgeshaked. Ja? Also wir sind da überall mit all dem, was wir hatten, rein, und das hat ihm dann vielleicht imponiert, sodass er gesagt hat, so, ach komm, scheiß drauf.
Ich hatte ja noch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Weil
ich auch.
Aber ich noch mehr, ne? Weil ich war ja der Patron, der Landvogt, ne? der den Scheiß angefangen hat. Aber das Krasse an der Geschichte ist, ich wusste halt, dass dort die sogenannten Influencer, das ist ja jetzt schon 6-7 Jahre her, als Influencer noch echt nicht wirklich jedem bewusst war, was es eigentlich mit sich bringt. Ne? Die Leute haben dort halt einfach in größtenteils auf Matratzen in Meetingräumen geschlafen. Ne? Ja. Durften dann 2 Stunden in ein Hotelzimmer, haben da die Decke aufgeschüttelt und sich irgendwie cool an den Balkon gestellt und gemeint, boah, so geil hier in dem Hotel, ne? Und danach sind die wieder ins Massenlager, ne? Und wir hatten immerhin schon Betten, ne? Und ja, und dann halt diese andere Geschichte, 3 Tage später, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, wo auf einmal der Besitzer des Hotels kam und wir das Hotelzimmer räumen mussten.
Ja.
Er mit dem Helikopter gelandet ist und weil er sich nicht entscheiden konnte, alles von der Speisekarte bestellt hat, ne?
Hat er nicht auch, ich glaube, also soweit ich mich erinnere, gehörten dem 2 Hotels oder 3 im Ort. Mhm. Und er hat in jedem der Hotels eine ganze Etage blockiert.
Ja, genau.
Und alles von der Speisekarte bestellt und war dann letzten Endes, glaube ich, in keinem.
Ja.
Oder?
Er war nicht da oder er war halt einfach nur kurz da.
Und also die Geschichte, die ich gehört habe, er hat sich mit dem Heli direkt oben auf den Berg absetzen lassen, hat eine Fahrt mit den Skiern gemacht, ist unten wieder in Bentley rein und ab.
Genau.
Ja, crazy.
Good life.
Das ist die Frage, ist das the good life? Also das war ja im Prinzip so die Eingangsfrage, was ist das gute Life? Weiß ich nicht, ob man es dann zu schätzen weiß. Also ich wünsche es dem Typen.
Nee, aber du kannst eigentlich anhand seiner Tätigkeit sagen, dass er ein absolutes Arschloch war, ne? Mhm. Und das ist auch das Good Life, dass man halt Leute relativ schnell durch beschissenes Verhalten entlarvt, ne? Also gerade in diesem ganzen Gourmet, ich lasse es mir gut gehen, in dieser Maschinerie dort. Ich finde, man entlarvt die Leute wahnsinnig schnell, die es einfach nur wegen der Etikette machen.
Das ist der Punkt. Also da gibt es für mich eigentlich immer ein eindeutiges Signal und das ist für mich auch so das Einfachste. Wie geht der Chef am Tisch, meistens zahlt ja dann einer, wie geht der mit dem Servicepersonal um?
Ja.
Das ist für mich immer so ein ganz klares Indiz dafür, möchte ich mit dem am Abend in der Bar da noch einen Drink nehmen oder stelle ich mich da dazu oder habe ich keinen Bock da drauf? Mhm. Und das ist so ein Punkt, wenn jemand mit dem Servicepersonal, das im Zweifelsfall auch für das, was die Küche rausbringt, nichts kann, wenn man da ein Arschloch ist, dann ist man einfach ein Arschloch.
Ja, also du findest es, also man dadurch, dass wir sehr viel mit Gastronomen arbeiten, kriegen wir die Schattenseiten halt auch so ein bisschen mit. Aber du hast natürlich auch mega coole Konzepte. Also wie eins meiner Lieblingsrestaurants, das Jacobi in Freiburg. Mhm. Dort machen die sich Gedanken, wie sie dem Gast am Tisch begegnen. Ne? Die gehen auf deine Ebene, die gehen in die Hocke runter. Das Licht ist so gestaltet, dass du das Gefühl hast, er kommt gerade zu dir und erklärt dir das Gericht auf deiner Ebene. Ne? Mhm. Da geht es um Haptik, da geht es um Sound, um ganz andere Geschichten. Und nebendran hast du immer noch das Restaurant, wo Leute vorne dran rauchen und dir danach irgendwie noch einen Trüffel über die Nudeln hoben. Halt, ne? Also die Kontraste, ja, die machen das Ganze halt interessant. Ne?
Ja, Kontrast ist ganz gut. Auf diesem Porsche-Trip haben wir ja von ja, ganz gut bis Michelin-Stern gegessen. Mhm. Wenn du jetzt mal die letzten 3-4 Monate zurückdenkst, du hast jetzt schon Jacobi genannt, was war so ein kulinarischer Moment, der dich komplett umgehauen hat? Und ich meine jetzt nicht, was gab es auf dem Teller, wie hieß das Gericht, in welchem Restaurant war es? Ich möchte das Gefühl, was ist in deinem Kopf, in deinem Mund, in deiner Sensorik, in deinem Herz, in deinem Feeling passiert?
Also wir waren im Frühling, sind wir in Defender gestiegen und haben einen Roadtrip gemacht, mhm. der zum Ziel hatte, in das Restaurant Hiša Franco ja. nach Slowenien zu fahren. Mhm. Wir sind zuerst nach Mailand gefahren. Und waren da irgendwie in der Stadt und sind zurück ins Hotel gefahren, hatten einen Schweinehunger und wir reisen in Italien immer mit der Osteria d'Italia App. Mhm. Das sind halt so die absolut hinterletzten Gaststätten, wo ja. nur Einheimische hingehen. Oft verspiegelt, drinnen läuft der Fernseher. Der Don hat irgendwie 3 Würste, die er seit 50 Jahren selbst macht. Ne? Ja. Und wir kommen in so ein Restaurant, das offensichtlich ausverkauft war. Gehen da rein und der Typ meint, ich habe keinen Platz für euch. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, er hat uns weggeschickt. Ne? Ihm war es aber so unangenehm, dass er uns dann wieder reingepfiffen hat. Ne? Und dann die Situation, wir kommen rein, setzen uns an den Tisch. Er raucht mhm. im Restaurant ne? mhm. Und beobachtet die Geschichte. Okay, der Typ sieht aus wie ein Wikinger, die Frau offensichtlich Italienerin. Ne? Ja. Gucken wir mal, wie die sich jetzt hier in diesem italienischen Kontext verhalten. Pasta bestellt. Ich bekomme meine Pasta zuerst, warte natürlich, wie man es als Deutscher macht, ja. auf die Situation, wo meine Frau die Pasta bekommt. Ja. Der Typ steht als einziger Moment, wo er sich überhaupt bewegt hat, steht er auf, tippt mir so auf die Schulter und meint, Junge, wenn du nicht sofort anfängst, deine Pasta zu essen, fliegst du aus diesem Lokal. Du bist Deutsch, ne? Ihr wartet, bis euer Essen kalt ist, um dem anderen gegenüber höflich zu sein. Ja. Ne? Ich natürlich sofort angefangen und da erstmal gecheckt, scheiße, was ist das eigentlich für eine Kultur, die wir haben? Ne? Mhm. Also das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Italien läuft anders. Ne? 2 Tage später waren wir in diesem 2-Sterne-Restaurant in Slowenien, jetzt 3 Sterne. Dort halt dieses ein perfekter Mikrokosmos an Essen, Kleidung, abgestimmte Gerüche bis hin zu diesem Moment, wo ich jetzt sag, den du angesprochen hast, der mich gechallenged hat. Mhm. Ich habe die Weinbegleitung nicht verstanden. Mhm. Es waren slowenische Bioweine, wo ich einfach sagen musste, sorry, ich blick's nicht. Ne? Es ist ein Bereich, den ich mega interessant finde, aber mal wieder zu merken, so wie wir hier Wein trinken, ist eine Geschichte, du kannst Orange-Weine mögen, ob du sie verstehst, ist die andere Geschichte, ob du überhaupt differenzieren kannst, was du da trinkst. Ne? Aber in Slowenien mal nochmal in so eine komplett andere Welt reinzukommen, das hat mich echt, echt geflasht.
Und da möchte ich kurz überleiten gerne, weil ich glaube, Schlüsselmomente, meiner Ansicht nach liegen immer irgendwie, kulinarisch zumindest, irgendwie in der Kindheit vergraben, die man so in seinem Erwachsenenleben wieder so wie Nuggets, so versteckte Nüsse im Winter oder so, sich wieder raussuchen muss. Kannst du uns irgendwas so zu deiner kulinarischen Kindheit irgendwie erzählen? Gibt es da irgendwas, was dich bis heute beeinflusst? Eine Erinnerung, wo du sagst, keine Ahnung, wir hatten schon hier in der letzten Staffel Omas Apfelküchle oder solche Sachen. Gibt es da eine kulinarische Erinnerung, die dich bis heute prägt?
Also prägt, ich bin in dieser Early-Tofu-Generation groß geworden, als Tofu noch wirklich nach Pappkarton geschmeckt mhm. hat halt, ne? Und sag ich mal, relativ bewusst seitens meiner Mutter natürlich auf gute Ernährung geachtet, ne? Aber wir haben unfassbar viel stranges Material gegessen, ne? Immer aber in einem Kontext, das quasi von meinem Elternhaus versucht wurde, uns eine bestmögliche, gut schmeckende Nahrung zuzuführen. Also meine Mutter ist eine meiner absoluten Lieblingsköche. Mhm. Aber ich meine, heute ist der Zugriff auf gutes Material natürlich auch, sag ich mal, gesteuert davon, dass man sich's leisten kann, was ganz anderes. Ne? Mhm. Es gibt auch Sachen, sorry, es gibt wirklich rote Beete-Game. Ist mhm. einfach nicht meins. Ne? Also so, trotzdem probiere ich es immer wieder. Am besten schmeckt's, wenn du es flüssig von Florian Faude trinkst,
so
als rote Beete-Schnaps.
So sieht es nämlich ne? aus. So, siehst
so
du
ist
aus.
Es nämlich.
Flo, fette Shoutouts. Neulich wieder richtig. Einen Rote Bete Negroni getrunken. Unbedingt ausprobieren.
Ja. Empfehlung.
Ja, das war jetzt ja schon eine Serviceleistung, denn wir sind auch ganz klar natürlich ein Service-Podcast.
Ja.
Du bist Fotograf. Vor 15 Jahren war im Prinzip jede Kamera schlechter als das billigste Telefon heute. Du fotografierst auch leidenschaftlich gerne Food. Ich möchte jetzt 3 Tipps für die Leute da draußen. Wie können sie ihr Food-Insta-Game aufpimpen mit ihrem Phone? Was kann man beachten vom Profi? Go!
Du meinst jetzt die klassische Geschichte, ich sitze in einem Restaurant, möchte 100...
Es gibt doch so viel beschissene Food-Fotos.
Ja.
So, du möchtest die auch nicht mehr sehen. Ja. Mach einen Service an dir selber und gib den Leuten 3 Tipps, was sie beachten können, dass die Food-Fotos besser aussehen als dieser braune Slurp, den man manchmal
ja,
sieht.
Ja, mein Tipp ist, lass einfach deine Scheißkamera zu Hause. verschone uns mit deinen schlechten Food-Material, ne? Ich mache es an einem Beispiel. Also ich weiß, du hast mich jetzt schon versucht, 1-2 Mal aus der Reserve zu locken. Ja. Ne? Es geht darum, ich war jetzt gerade in Mailand.
Ja.
Ne? Es bricht gerade ein neuer Kameratrend los. Die Analogfotografie ist ein bisschen am Zurückgehen. Und jetzt, ich habe jetzt gelesen, es heißt anscheinend Early Digital. Mhm. Es sind diese Bullshit-Cams, die kurz nach dem Analogen kamen. Klein, kompakt, für jedermann. Ne? Und ich saß mit meiner Frau in einem Restaurant. Und nebendran war so ein hippes Pärchen. Sie den Ausschnitt bis zum Bauchnabel runter, Dauerwelle, eher so ein bisschen cool, sneaky mit Lederjacke. Ne?
Ja.
Und sie hatten diese mikrokleine Kamera dabei und du hast gemerkt.
So diese silbernen mit so einem Bändchen
genau,
dran.
Cool Pics oder keine Ahnung, Cyberbums, keine Ahnung, wie die Dinge hießen. Ne?
Mit 4,6 Megapixeln.
Ja, und weißt du was, Alter, meine hat 4,7. Ne? Du Pisser. Nee, pass auf. Und es ging die Situation los. Sie macht sich bereit. Teller kam, dieses mega hippe Restaurant, Ausschnitt raus, ne, Brust durchgedrückt und er verkackt's an der Kamera. Ne. Und das ging so lang, dass die beiden nicht mehr miteinander geredet haben. Ne. Und ich linse ihm die ganze Zeit so aufs Display und unterhalte mich mit meiner Frau, Alter, was machen wir? Die haben den ganzen Abend verbockt jetzt. Ne. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wenn sie pissen geht, oder Entschuldigung, wenn sie auf Toilette geht, ne, im Nobel-Restaurant, dann hau ich ihn an.
Ja.
Ne. Und die Situation kam, sie steht auf, ich linse zu ihm rüber und meint, hey Alter, soll ich dir helfen? Ich bin Fotograf. Ja. Und er meint, ich bin auch Fotograf. Und dann, hey, so dieses Fuck, Alter, er ist auch Fotograf und er rafft's nicht, wie er mit dem Scheiß umgeht. Ne? Ja. Also meine Message ist einfach, zieh dir die geile Pasta rein, guck deiner Frau in die Augen und mach nicht noch nervige Fotos nebenher. Also es interessiert kein Schwein.
Ne? Also es geht dann, und da gehe ich total mit, sammel nicht die Fotos, sammel die Momente.
Ja.
Und wenn du, das ist natürlich auch viel zu billig jetzt diese Aussage, aber ich habe jetzt auch, glaube ich, seit 4 Jahren nichts auf Instagram gepostet.
Ja.
Ich muss mir jetzt vornehmen, für dieses Jahr einen Post zu machen, mit dem ich ankündige, Digital Retox.
Mhm,
ich bin wieder da und ich poste irgendeinen Scheiß und wahrscheinlich kann ich es gar nicht durchhalten und werde dann halt nach 2 Monaten da keinen Bock mehr drauf haben. Aber ich sammle auch lieber die Momente als die Fotos dazu, weil ich vergesse die dann nicht. Und ein Foto schaust du nochmal an und vergisst es dann und dann hat es sich nicht gelohnt. Aber da komme ich jetzt direkt zum nächsten Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Denn du bist ja auch leidenschaftlicher Sammler. Warum sollte ich deiner Meinung nach anstatt jetzt in Gold oder Krypto lieber in Gitarren oder Oldtimer investieren?
Die Geschichte ist, die investiert trotzdem nebenher in Krypto. Hey, sagen wir es mal so. Bin in eine großartige Situation gekommen, mir einen Oldtimer kaufen zu können.
Mhm.
Ne? Und dann beginnt die erste Nacht, wo du denkst, so fuck, Alter, das ist mega viel Kohle. Ne? Aber es ist ja wertsteigernd und wertstabil. Ne? Und dann vergisst man oft, dann kaufst du dir dieses Auto und denkst so, geil, in 5 Jahren ist es 5.000 Euro mehr wert. Du merkst aber nicht, dass dieses Auto jeden Monat 2.000 Euro, oder jedes Jahr 2.000 Euro kostet. Ne?
Ja.
Also Gitarren, Oldtimer, alles fürs Herz. Und ich glaube, bei jedem Invest sollte man schauen, dass man es auch für sich, für sein Herz investiert ne? Und nicht nur an die Zukunft denken. Und trotzdem in Kombination mit einem geilen ETF, glaube ich, eine coole Geschichte.
Viel interessanteres Thema, auch für diesen Podcast viel interessanter. Investierst du auch in Wein?
Ja.
Was ist aktuell dein Lieblingswein oder hast du eine Empfehlung, was man sich in den Keller stellen kann? Beides.
Hey, ich war neulich auf eine Empfehlung hin von einem befreundeten Winzer in Dijon. Und habe mich da mal mit diesem Burgunder-Hype auseinandergesetzt. Ne?
Was heißt denn Hype? Also Burgund ist das beste Weinanbaugebiet schon seit 200 Jahren. Also das ist jetzt, oder meinst du Hype seit 200 Jahren?
Hype seit 200 Jahren und Hype auch so ein bisschen, ich gehe nochmal zurück zu unserem Dreiländereck. Ne? Ja. Also wir trinken sehr gern Grauburgunder. Mhm. Weißburgunder, schieß mich tot, ne? Natürlich nicht den Gutedel vergessen, aber bei uns ist es natürlich schon so, dass man öfter auch mal jetzt eine Flasche hingestellt bekommt. Ich gehe jetzt mal in eine nächste Stadt, wo jetzt in Lörrach zum Beispiel gerade der Gin Tonic angekommen ist, ne? Also so, ne? Wir sind beim Gin Tonic, vielleicht kommt bald der Moskau Mule, ne? Aber es ist natürlich, Hype ist nicht das richtige Wort, aber wir waren dort in so einem total eigentlich von der Idee abgefuckten Gebäude, wo die hunderte von Flaschen in so Degustationsapparaten drin hatte, wo ich dachte so, Alter, wie degeneriert ist das eigentlich, ne?
Bis also wo ich, man sich dann perfekt temperiert, so immer einen Schluck raus.
Genau, einen Schluck, ne? Bis ich mal gesehen habe, oh Alter, da geht's rechts noch in den Keller runter, ne? Da muss der geile Shit drin sein. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns einfach auf so eine surreale Magnetkarte 100 Euro draufgeladen und haben halt die krassesten Dinger probiert halt. Mhm. Ne? Auf einmal habe ich gemerkt, okay, dieses Konstrukt mit diesen Weinen und die Möglichkeit, dass du nicht immer eine Flasche davon kaufen musst, ist eigentlich recht cool. Ne? Ja. Und der Abbinder der Geschichte ist, dass ich mir halt eine richtig teure Flasche gekauft habe, um einfach mal zu sagen, hey, ich lege das Ding jetzt einfach mal auf die Seite, ne? Leg sie mal in den Keller und guck mal, was damit passiert. Aber ich würde jetzt dir nicht den Tipp geben, da deine Zukunft aufzubauen drauf.
Nee, ne? Aber in gewisser Hinsicht hast du meine Folgefrage jetzt schon ein Stück weit beantwortet, aber ich glaube, dir fällt auch noch mehr dazu ein, weil sie ein bisschen genauer gestellt wird jetzt. Irgendwie gefühlt entdeckst du immer den heißen Scheiß. Wo?
Indem ich halt sehr viel mit Menschen rumhänge, die deren Beruf der Genuss ist, ne? Mhm. Oder quasi die Darbietung des Genusses, ne? Keine Ahnung, man ab so einem, sag ich mal, in einem Lebensabschnitt, wo es für Jüngere ein bisschen langweiliger wird, ne? Also in unserem Abschnitt, wo man sich so irgendwie, wo man sagt, Essen ist der Sex der alten Leute, ne? Also da
Gastrosexualität,
genau, ja. dann geht dir halt auch einer ab, wenn du einen geilen Riesling trinkst, der nach Petrol riecht, ne? Also so, keine Ahnung, also irgendwie habe ich das Glück, dass ich mich immer mit Menschen umgebe, die halt einen Schritt weiter sind, dir was zeigen. Ich mag es überhaupt nicht, wenn mir jemand beschreibt, was ich zu riechen habe. Mhm. Ne? Aber wenn jemand sagt, komm, wir gehen mal dahin, das ist abgefahren. Das musst du dir mal geben. Ne? Das mag ich. Und dadurch entsteht auch so ein bisschen meine kulinarische Welt.
Dann wollen wir doch jetzt auch nicht ganz so bierernst rausgehen und alles nicht ganz so ernst nehmen. Zum Schluss eine kleine Rubrik. Was würde Markus Ruf tun? Ich war neulich im Flugzeug und auf dem Sitz vor mir saß eine junge Frau, auch wie ich dann später rausgefunden habe, ganz sympathisch und gut aussehend. Und irgendwann plötzlich ist so der Ellbogen, der Arm durch diesen Schlitz in der Mitte durchgekommen und hat sich auf meinem Knie abgelegt. Ich schaue dann so durch diesen Schlitz durch und sehe, na, die ist eingepennt und schläft jetzt da. Was würde Markus Ruf tun?
Ich würde, glaube ich, um mich an einen Schullandheimaufenthalt in der 8. Klasse erinnern. Ich würde kurz zur Stewardess gehen und nach einer Schüssel warmes Wasser verlangen und würde ihre Hand in dieses warme Wasser reinheben, weil sie dann auf die Toilette muss. Das wäre so mein Tipp.
Ja.
Kleine Schüssel warmes Wasser und sie wird auf die Toilette gehen.
Also für alle da draußen, für die kleinen und großen Probleme des Alltags, eine warme Schüssel Wasser wird's richten. Und wenn es das nicht tut, dann ein gutes Glas Wein und was Leckeres zum Essen.
Oder fahren wir im Flixbus, dann wird das auch nicht passieren.
Fahren wir im Flixbus, dann hat man kein Problem, also richtig. Luxusprobleme. Markus, tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast,
Alexander,
mit uns zu sprechen. Es hat mir persönlich richtig Bock gemacht. Ich bin nochmal gedanklich zurückgereist in all die Momente auf dem Porsche-Trip. Und freue mich, dass du da warst und wünsche dir alles Gute für dieses Jahr.
Kurze Rückfrage, wie fandst du eigentlich das Setup? Wir haben hier Kerzenlicht, Halspastillen, Kräutertee.
Ich finde es sehr erwachsen.
Danke.
Plötzlich ist es passiert.
Danke.
Vielen Dank. Aus Ende. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.